Vorlese aus Kultur und Politik. Jeden dritten Mittwoch im Monat auf FSK 93,0.
El afeminado cantautor. Ay, perdón. El afamado cantautor grabará para la firma discográfica.
Jede vierte Frau muss für ihren Aufenthalt im Frauenhaus ganz oder teilweise selbst aufkommen. Die Schlagzeile sorgte vor einigen Wochen für ziemliche Empörung. Und in der Tat gleicht die Finanzierung der Häuser einem großen Flickenteppich. Fast in jedem Bundesland findet man eine eigene Regelung. Auskömmlich ist es fast nirgendwo. Dazu kommt, dass in Deutschland schätzungsweise 14.000 Frauenhausplätze fehlen. Das wiederum widerspricht der Istanbul-Konvention. Bleiben Unklarheiten? Kein Problem. In der nächsten Stunde Vorlese aus Kultur, Wissenschaft und Politik bringen wir hoffentlich etwas Licht in den Nebel. Über die schwierige Lage der Frauenhäuser spreche ich heute mit Silvia Haller von der Zentralen Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser, kurz ZIF. Guten Abend, Frau Haller.
Guten Abend.
Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute einmal die Zeit nehmen, dass wir hier in der Sendung Vorlese über einen Aspekt sprechen, über den man wahrscheinlich nicht alle Menschen in Deutschland ein genaues Bild davon haben, nämlich die Lage der Frauenhäuser in Deutschland. Und da würde ich Sie zu Beginn gern einmal bitten, ich hatte gelesen auf Ihrer Homepage vom ZIF, von dem Zentralen Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser, dass die ersten Frauenhäuser 1976 in der ehemaligen Bundesrepublik gegründet worden sind. Das ist jetzt ein westdeutscher Blick erstmal darauf. Über die DDR weiß ich auch gar nichts. Aber bleiben wir erstmal bei diesen ersten Frauenhäusern in Westdeutschland. Wie muss man sich damals die Situation vorstellen und warum gab es sie erst 1976?
Das ist eine gute Frage und ein schöner Blick zurück, der ist auch ganz wichtig, weil das auch immer noch für uns heute eine Rolle spielt, wo wir herkommen. Das waren damals eben sehr engagierte Frauen, viele auch aus der Studentinnenbewegung, viele auch sehr politisch engagiert, aktivistisch unterwegs und haben dann eben gesagt, die Gewalt gegen Frauen. Es gab ja in England schon vorher Modelle eben von Häusern, wo Frauen Schutz finden konnten mit ihren Kindern. Und ja, dann wurde einfach hier in Deutschland klar, das braucht es hier auch. Wir brauchen hier auch die Schutzräume und wir müssen auch hier Frauen ermöglichen, mit Kind, ohne Kind, mit gepackten Koffern einen sicheren Ort zu finden. Und so haben sich dann eben die ersten Initiativen, das ist auch wirklich wichtig nochmal zu betonen, von Aktivistinnen, also aus einer politischen Haltung heraus dann gegründet.
Wenn man zurückguckt in die 70er Jahre, Sie haben es jetzt schon getan, dann geht mir sofort auch durch den Kopf, dass man vergisst, dass ich glaube bis 1973, 74 der Mann der Frau erlauben musste, wenn sie einen Beruf ausüben wollte. Man blickt ja auch zurück in eine ganz andere gesellschaftliche Situation. Trotzdem, wenn man jetzt 50 Jahre später guckt in die heutige Zeit, dann ist natürlich längst nicht alle Probleme auch in diesem Segment gelöst. Hat es denn Weiterentwicklung gegeben, dass Frauenhäuser an irgendeiner Stelle vielleicht weniger bedeutend gewesen sind oder ist es eigentlich über die Jahrzehnte gleichbleibend gewesen, trotz gesellschaftlicher Veränderungen?
ich weiß gar nicht, ob wir so sehr trotz oder teilweise vielleicht auch wegen gesellschaftlicher Veränderungen die Bedeutung der Frauenhäuser hervorheben können, weil natürlich je mehr Frauen ihre Rechte kennen und je mehr sie wissen, ich kann mich trennen, es gibt Anlaufstellen für mich, es gibt Möglichkeiten, wo ich eben Schutz finde, wo ich dann unabhängig meines Ehemannes leben kann, desto mehr werden diese Orte dann ja auch gebraucht. Und aus meiner Sicht ist natürlich viel passiert in den 50 Jahren. Wir haben eine rechtliche Gleichstellung erreicht, auf rechtlicher Basis sozusagen. Keine Frau darf wegen ihres Geschlechts benachteiligt werden. Und gleichzeitig haben wir aber natürlich nach wie vor strukturelle Diskriminierung und meiner Meinung nach auch immer noch patriarchale Strukturen hier in der Gesellschaft. Von daher haben die Frauenhäuser nie an Bedeutung verloren. Vielleicht sogar gewonnen eben als Orte, die jetzt bekannter sind und die leichter auch aufgesucht werden können für manche Frauen.
Das System der Frauenhäuser in Deutschland, das habe ich auch in der Vorrecherche zu der heutigen Sendung gelernt, gleicht einem unglaublichen Flickenteppich. Es ist nicht so, dass man von dem Frauenhaus per se sprechen kann. Es gibt auch zwei große Verbände, Ihren Verband, die Zentrale Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser, wo im Namen schon mitschwingt das Wort autonom, autonome Frauenhäuser, selbstbestimmte Frauenhäuser, müssten Sie vielleicht gleich nochmal genauer erklären. Es gibt aber auch einen großen Zusammenschluss, die man auch im Internet findet, unter der Frauenhauskoordinierung und Frauenhäuser, die in Trägerschaft sind von großen gemeinnützigen Organisationen wie der Caritas und AWO und so weiter. Wie muss man sich diesen Flickenteppich vorstellen? Sind das mit den beiden Punkten, die ich jetzt angesprochen habe, ist das damit schon weitestgehend umrissen, wo die Frauenhäuser zu verorten sind, oder gibt es noch eine weitere Aufgliederung?
Nee, das haben Sie völlig richtig umrissen. Es gibt ganz vereinzelt auch komplett autonome Häuser, die sich also entschieden haben, weder der ZIF uns anzugehören, noch dem paritätischen oder anderen Zusammenhängen. Aber die sind also wichtig auch, aber die sind jetzt mengenmäßig sozusagen nicht so breit, genauso wie städtische. Es gibt einzelne Kommunen, die ein Frauenhaus betreiben, aber die sind von der Zahl her auch sehr gering. Und genau, der größte Unterschied, Sie haben es schon genannt, ist eben unsere Autonomie. Und ich hatte am Anfang ja auch betont, dass wir eben aus einem politischen Aktivismus heraus entstanden sind. Und das ist dann auch der größte Unterschied. Also wenn ich als AWO, Diakonie, Caritas ein Frauenhaus betreibe, dann ist es eine Einrichtung von vielen. Also da gibt es dann auch Altenheime oder Einrichtungen für suchtmittelabhängige Menschen oder etc. Und wenn ich aber als autonomes Frauenhaus arbeite, dann habe ich mich eben dem feministischen Verständnis sozusagen verschrieben. Vielleicht habe ich noch eine Beratungsstelle, die bei Trennung und Scheidung berät, aber das war es dann auch im Großen und Ganzen. Also ich komme quasi nicht von der wohlfahrtsstaatlichen Seite und denke, ne, da sind Menschen, die vor allem sozialarbeiterische Hilfe brauchen, sondern ich komme als autonomes Frauenhaus eben aus dieser politischen Bewegung. Und dementsprechend sind wir dann auch aufgestellt, arbeiten eben nach feministischem, rassismuskritischem Selbstverständnis, sind in der Regel auch hierarchiearm, hierarchiesensibel aufgestellt, arbeiten basisdemokratisch, weil wir glauben, dass das eben Grundsätze sind, die uns generell in der Gesellschaft einer konfliktärmeren machen und gewaltfreieren Gesellschaft näher kommen und weil wir Hierarchien eben grundsätzlich ablehnen.
Das ist ja ein interessanter Aspekt mal. Autonome Frauenhäuser, autonome Bewegung gab es ja auch in der politischen Linken. Sie haben es jetzt schon angesprochen, es ist hierarchiearm. Das bedeutet, dass man sich das so vorstellen kann, dass es dort keine Leitungsstrukturen gibt, sondern ein Plenum, oder wie muss man sich dann die konkreten Abläufe in so einem Frauenhaus vorstellen? Sind alle da hierarchiearm? Ist ja sehr, finde ich, glaube ich, sehr realistisch formuliert, weil komplett ohne Hierarchien funktionieren Menschen ja auch manchmal nicht. Wie funktioniert Hierarchiearmut im konkreten Alltag? Wie teilt man sich da Leitungsaufgaben auf?
Genau, früher haben wir auch von Hierarchie frei gesprochen. Mittlerweile sagen wir, natürlich gibt es informelle Hierarchien oder Hierarchien aufgrund von Erfahrungen, von langjähriger Mitarbeit. Da machen wir uns auch nichts mehr vor, würde ich sagen. Aber bewusste Mechanismen sind zum Beispiel Rotationsprinzipien, also auch die ZIF. Ich bin jetzt hier eine der gewählten Vertreterinnen und habe das Amt aber auch nur bestimmte Jahre inne und kann jetzt nicht hier 20, 30 Jahre wie eine Geschäftsführung oder Funktionärin tätig sein. Das ist was sowohl in den Vereinen vor Ort gelebt wird, also dass dann geschäftsführende Aufgaben zum Beispiel rotieren nach ein paar Jahren, dass dann klar ist, dass andere drankommen sozusagen. Oder aber auch die kollektive Geschäftsführung. Auch das ist ein Modell, was sehr erfolgreich praktiziert wird, also dass geschäftsführende Aufgaben eben aufgeteilt werden. Und das ist auch ein glaube ich, ein Schlüssel, warum viele Kolleginnen auch zufrieden sind, obwohl es natürlich viel Arbeit ist und auch viel zu reden ist. Sie haben Plenum schon angesprochen. Aber dass wir quasi sowohl die gewaltbetroffene Frau einzeln begleiten und unterstützen und ihre Kinder an der Basis ganz praktisch, aber eben durch die Geschäftsführung auch viel politische Arbeit machen, viel Medienarbeit machen, kommunal, landesweit und bundesweit, sodass wir quasi immer beide Standbeine haben. Individuelle Unterstützung und Veränderung der Strukturen oder eben auch Geldakquise, Fundraising, was typischerweise eine Leitung macht, eine Geschäftsführung. Auch das liegt in der Regel eben bei uns Mitarbeiterinnen. Auch ich bin ja Mitarbeiterin im Autonomen Frauenhaus in Heidelberg, habe also die Koordinierung der bundesweiten Autonomen Frauenhäuser und mache noch Arbeit in meinem Heimatverein an der Basis mit den Frauen und Kindern.
Wenn man das jetzt dem zuhört, dann frage ich mich natürlich einmal, bevor wir jetzt wirklich zum Thema der Sendung kommen, nämlich zu dem ganz großen Komplex der Finanzierung und oder Unterfinanzierung der Frauenhäuser, über wie viele Häuser sprechen wir da bundesweit? Kann man das genau sagen? Gibt es in jedem Landkreis, in jeder Kommune ein Frauenhaus? Und wie ist da die Aufstellung, wenn man Ost und West betrachtet? Ist das schon ein gesamtdeutsches Ding, wo es wirklich sehr gerecht und gleichmäßig paritätisch verteilt ist? Oder gibt es da auch noch Brüche und Hürden, die zu überwinden sind?
Die Zahlen sind immer ein bisschen unterschiedlich. Aktuell gehen wir von ca. 350 Frauenhäusern und Schutzwohnungen im Bundesgebiet aus. 130 davon ungefähr zählen sich oder halten sich für autonom, nennen sich autonom und 100 wiederum sind dann der ZIF angeschlossen. Und die Verteilung in Ost- und Westdeutschland kann ich Ihnen gerade nicht sagen. Was wir sagen können, es ist überall zu wenig. Da werden wir bestimmt auch nochmal drauf kommen. Aber genau.
Ja, das ist ja auch so relevant, ist das jetzt gar nicht so, diese Details, aber dass man ungefähr so eine Größenordnung hat. Das bedeutet aber, dass es im Prinzip flächendeckend in Deutschland theoretisch verfügbar ist. Aber gibt es denn auch so eine Ballung in Kommunen, in Großstädten, sage ich jetzt, weil manche Dinge sind ja einfach wirklich in Deutschland auch nur in Großstädten verfügbar. Und wenn man auf den ländlichen Raum blickt, dann sind da doch deutlichere Versorgungslücken.
Doch, das kennen wir ja aus anderen Bereichen in Deutschland oder der Versorgung sozusagen. So ist es natürlich bei den Frauenhäusern auch. Wir haben eine sehr große Ballung in den sogenannten Ballungsgebieten, also große Kommunen oder eben dann auch mit einem Speckgürtel drumherum, dann in dem angrenzenden ländlichen Bereich. Aber natürlich haben wir, also Politik sagt dann gern weiße Flecken auf der Landkarte oder ne, einfach Lücken. Und die haben wir sowohl in Ost und West, wobei natürlich, wenn wir uns in Ostdeutschland teilweise, gibt es da eben auch noch strukturschwächere Gebiete und dann betrifft es natürlich auch den Aufbau von Frauenhäusern. Das ist klar, dass dann da auch weniger Angebote für gewaltbetroffene Frauen gibt, sowohl Beratungsstellen als auch Frauenhäuser.
Thank you.
Ihr hört die Sendung Vorlese und bei mir ist heute Silvia Haller zu Gast und wir sprechen über die Lage der Frauenhäuser in Deutschland. Frau Haller, Sie haben schon einen Überblick gegeben, wie man sich die Struktur der Frauenhäuser in Deutschland vorstellen muss und wie auch die Geschichte so ein bisschen ausgesehen hat. Kommen wir zu dem großen Problemfeld, was Frauenhäuser, glaube ich, immer gehabt haben, wenn ich das bei Ihnen so richtig verstanden habe, nämlich das ist das Problem der Finanzierung. Man hat diesen Flickenteppich der Organisation der Frauenhäuser in autonom und eher trägerorientiert. Man hat aber auch einen großen Flickenteppich im Bereich der Finanzierung. Und da werden wir jetzt länger brauchen, das können Sie nicht in einem Satz beantworten. Aber wie sieht es da eigentlich genau aus in Deutschland mit diesem Flickenteppich?
Ja, wir haben ja schon gesagt, seit 1976 gibt es Frauenhäuser in Deutschland und die Finanzierung ist seither ungeregelt und unzureichend. Wir haben es in den vielen Jahrzehnten nicht geschafft, weder Politik noch wir von der praktischen Basis sozusagen wirklich ein flächendeckendes Gesetz für ganz Deutschland hinzubekommen. Das heißt, es gibt kein Gesetz, das die Finanzierung regelt, geschweige denn sichert. Das heißt, eng verbunden mit der Frage der Finanzierung ist dann eben auch der Zugang. Also wenn ich keine gesicherte Finanzierung der Häuser habe, kann ich auch den Zugang nicht unbedingt sichern. Und vor dem Hintergrund sind eben auch aktuelle Forderungen und Debatten, die die Frauenhäuser trägerübergreifend stellen, immer zu sehen, dass wir wirklich schon seit Jahrzehnten an dem Problem dran sind sozusagen.
Wenn Sie das Problem ansprechen, wo genau liegt es? Wie muss man sich diese Finanzierung vorstellen? Ich stelle mir vor, dass da staatliche Mittel natürlich verwendet werden. Also aus dem Sozialetat werden für Frauenhäuser ausgegeben. Es ist aber, glaube ich, nicht so einfach, sondern Frauenhäuser speisen sich ja aus verschiedenen Quellen, wo die Gelder herkommen.
Genau, also erstmal ist unsere klare Forderung, die Finanzierung von Gewaltschutz muss eine staatliche Aufgabe sein. Also es muss klar das Bekenntnis des Staates geben, dass er für den Gewaltschutz von Frauen und ihren Kindern aufkommt. Das bedeutet, dass ein Frauenhaus unserer Meinung nach zu 100% seine Kosten gedeckt bekommen muss aus staatlichen Mitteln. Da sehen wir dann eben Bund, Länder und Kommunen in der Pflicht, also durchaus alle drei Ebenen. Das ist keine Forderung, die sich nur an die Bundesregierung beziehungsweise eben den Bund als Geldgeber richtet. Aber was wir eben ausschließen müssen, ist, was wir heute immer noch haben, dass Frauenhäuser eben auch mit Spendenmitteln nur über die Runden kommen oder vor allem eben auch die finanzielle Beteiligung der gewaltbetroffenen Frau selbst.
Da haben Sie jetzt den Punkt angesprochen, den ich auch in der Anmoderation schon erwähnt habe. Das ging ja vor einigen Wochen über einen Artikel, der in der Taz erschienen ist, dann bundesweit einmal sehr groß durch die Medien mit der Schlagzeile »Jede Frau muss für ihren Platz selbst aufkommen«, so war die Überschrift. Und nach der Statistik der Frauenhauskoordinierung sind es 13% der Frauen, die in Frauenhäuser gehen, die den Aufenthalt ganz stemmen müssen. 13% müssen einen Anteil stemmen. Wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja im ersten Moment eine schockierende Nachricht, dass wenn man Schutz braucht vor häuslicher Gewalt, dass man da selbst zahlen muss. Wen trifft das und wie kommt es dazu?
Also das größte Problem ist, dass wir in vielen, also wir haben drei Bundesländer von 16, in denen es eine sogenannte pauschale Finanzierung gibt. Das ist Hamburg, Berlin und Schleswig-Holstein. Da reicht das Geld auch immer noch nicht aus, aber es ist immerhin die Logik der Finanzierung gut, weil eben dort die Kolleginnen alle Frauen aufnehmen können. Und in den anderen Bundesländern, in den anderen 13 Bundesländern gibt es keine einheitliche Regelung. Es gibt Bundesländer wie Baden-Württemberg, die ausschließlich pro Tag und pro Kopf den Gewaltschutz finanzieren und ich dann eben mit der Frau, die vor mir sitzt im Gewalt, also wenn ich sie dann aufgenommen habe, eben schauen muss, bringt sie die entsprechenden Anspruchsvoraussetzungen mit. Das bedeutet, wenn sie zum Beispiel sozialleistungsberechtigt ist, früher eben Hartz-IV-Empfängerin war, dann musste ich mit ihr einen Antrag stellen und dann wurden auch für diese Frau die Kosten übernommen. Aber Frauen, die da rausfallen aus dem klassischen Sozialleistungsprinzip, beziehungsweise mit den Sozialleistungsträgern, mit denen es eben keine Vereinbarungen gibt, Stichwort Studentinnen, Stichwort Rentnerinnen, natürlich die große Gruppe auch der Frauen, die auf der Flucht, also die praktisch geflüchtet sind und hier keinen anerkannten Status in Deutschland haben, keinen Aufenthaltsstatus haben, das sind alles Personengruppen, die dann eben ohne Leistungsanspruch vor mir sitzen und die dann quasi an den Kosten für ihren Gewaltschutz beteiligt werden müssen.
Nun stelle ich mir das so vor, dass gerade diese Personengruppe, die Sie gerade angesprochen haben, Frauen mit Migrationshintergrund, die da rausfallen, ja wahrscheinlich auch nicht die, über die Mittel verfügen, einen Teil oder den ganzen Aufenthalt selbst zu finanzieren. Wie geht man mit so einer, mit dieser Situation dann um? Ist das überhaupt lösbar finanziell?
Naja, zum einen gehen wir so damit um, dass wir dann genau das eben in politische Forderungen übersetzen, wie ich ja auch schon angedeutet habe. Und ganz praktisch gehen wir damit um, dass wir dann eben über die angesprochenen Spendenmittel versuchen, eben den Frauenhausaufenthalt zu refinanzieren. Genau.
Mhm. Sie hatten jetzt diese anderen Bundesländer angesprochen und ich habe da immer rausgelesen, dass Schleswig-Holstein da am stärksten heraussticht. Wie muss man sich dort die Finanzierung vorstellen im Vergleich zu den anderen Bundesländern? Und wenn man die anderen drei oder die drei jetzt nimmt, was hat dazu geführt, dass die da einen anderen Weg eingeschritten sind? War das politischer Wille von oben, sage ich jetzt mal ganz plakativ? Oder lag es auch an der Initiative von unten, dass dort politischer Druck von unten erzeugt worden ist?
Genau, beides. Also unsere Erfahrung ist, es muss beides zusammengreifen. Politik kommt jetzt nicht ganz von alleine auf die Idee, mehr Geld in dem Bereich auszugeben. Da braucht es dann schon die, die auch die Forderungen und die Bedarfe sichtbar machen. Und in Schleswig-Holstein hat es eben gut ineinander gegriffen. Und es ragt auch deshalb so heraus, weil es ja das einzige Flächenland ist, was so eine Lösung hat. Die Stadtstaaten können nochmal andere Lösungen finden. Und in Schleswig-Holstein ist es eben so geregelt, dass über das sogenannte Finanzausgleichsgesetz das Land einen Teil des Geldes behält, was es normalerweise an die Kommunen ausschüttet sozusagen, und dann also praktisch alle Kommunen lassen einen Teil des Geldes, was sie normalerweise bekommen würden, in einem Topf, und dann wird es eben ausgeschüttet an die Kommunen, die ein Frauenhaus beziehungsweise an die Träger eines Frauenhauses und auch Beratungsstellen sind so finanziert, und darüber wissen die Kolleginnen eben wirklich sehr sicher, wie viel Geld reinkommt für ihr Frauenhaus, für ihre Beratungsstelle, und können dann eben dementsprechend aufnehmen und eben Plätze anbieten und müssen dann, wenn die gewaltbetroffene Frau anruft, eben nicht mehr kontrollieren, ob sie den entsprechenden Aufnahmekriterien, Anspruchsvoraussetzungen etc. entspricht, sondern die können quasi mit diesem Geld aus dem Topf ihre Tür aufschließen und sagen, wir haben hier einen gesicherten Gewaltschutz, wenn wir Platz haben, können wir jede Frau aufnehmen.
Nun stellt man sich natürlich automatisch die Frage, wenn das ein Prinzip ist, was dort funktioniert, warum funktioniert es in den anderen Bundesländern nicht? Und ich vermute, dass es ein finanzieller Aspekt ist, der dahinter steht, aber eigentlich klingt es ja so, als wenn Schleswig-Holstein da schon auf dem richtigen Weg wäre, von dem die anderen Bundesländer sich vielleicht dann auch inspirieren lassen könnten.
Ja, das wäre auf jeden Fall ein Fortschritt, wenn wir quasi in allen 16 Ländern diese Regelung hätten. Noch besser wäre aber natürlich eine bundeseinheitliche Regelung, weil Frauenhaus ist ein Ort, den ich aufsuche, wenn ich akut gewaltbetroffen bin. Das bedeutet, ich muss oft auch weiter weg von meinem Wohnort, und das heißt oft auch, ich muss die Bundeslandgrenze überschreiten. Und wenn wir praktisch 16 einzelne Lösungen haben, dann kann es bei diesem Übertritt der Bundeslandgrenze immer noch zu Schwierigkeiten kommen. Deswegen sind wir immer für die Regelung einer bundeseinheitlichen Lösung. Aber natürlich wäre es ein großer Fortschritt schon mal, wenn sich alle 16 oder alle restlichen 13 Bundesländer anschließen würden. Und es ist am Ende immer, Sie haben den Begriff auch schon genannt, politischer Wille, den es braucht. Es ist erstmal nicht mehr. Also natürlich muss man dann die jeweiligen Landesgesetze anschauen und so, das ist natürlich klar. Aber es gibt für alles kluge JuristInnen. Und wo ein Wille ist, da wird dann auch ein Weg gefunden. Und der mangelt leider oft im Bereich Gewaltschutz.
In Schleswig-Holstein, Sie hatten das eben erzählt, ich will da nochmal einhaken, damit man das richtig versteht. Dieses Prinzip klingt ja erstmal sehr logisch, dass alle in diesen Topf einzahlen und von dort dann je nach Bedarf geguckt wird. Wie ist das in anderen Bundesländern? Es gibt ja, glaube ich, auch, das hatten Sie auch in meinem Vorgespräch erzählt, Bundesländer oder Frauenhäuser, die dann abweisen müssen, weil die Kommunen dann jeweils für das Frauenhaus aufkommen müssen. Ist das ein Unterschied zu Schleswig-Holstein dann auch?
Ja, genau. Also zum Beispiel Baden-Württemberg, aber auch andere Bundesländer, da gibt es überhaupt keine regelhafte Beteiligung des Landes an der Finanzierung von Schutzplätzen. Das heißt, die reine Platzfinanzierung, dass ich das Bett zur Verfügung stelle und mit der Frau arbeite, wird rein kommunal finanziert. Und dann gibt es natürlich Kommunen, die sagen, wenn wir dieses Geld für die Plätze geben, dann wollen wir auch, dass die nur den Frauen aus unserer Kommune zur Verfügung stehen. Was aber eben, wie ich gerade erklärt habe, dem quasi Gewaltschutz zuwiderläuft, wenn die Frau in der eigenen Kommune gar nicht sicher genug ist, dann bringt ihr der Platz sozusagen in der Kommune nichts. Aber so kommt es dann eben zu Ansagen von Kostenträgern auf kommunaler Seite, die uns dann auch in unsere Aufnahme, bis in unsere Aufnahme hineinreichen. Ja.
Das klingt ja dann konkret so, das frage ich jetzt mal so ganz naiv, dass ich mir das so vorstelle, dass man zum Teil ganz, ganz schwerwiegende Entscheidungen treffen muss, dass man eine schutzbedürftige Frau vor der Tür stehen hat und abwägen muss, nehmen wir die auf oder weisen wir sie ab? Das ist ja eigentlich ein permanentes Dilemma, in dem man steckt, wo ich mich dann auch frage, wie lange hält man so einen Job durch, ganz ehrlich? Also wenn man immer wieder an so eine Situation kommt, wo man so eine Entscheidung treffen muss, das muss ja auch unglaublich kräftezehrend sein für die einzelnen Angestellten in den Frauenhäusern.
Ja, das ist wirklich ein ganz wichtiger Blick und ich höre, also sehe uns da auch total in Ihrer Frage, weil uns belasten weniger die einzelnen Situationen mit den Frauen und Kindern, weil das ist ja der mutigste Moment, in dem sie zu uns kommen. Also viele denken ja, die kommen da ganz fertig an und sind absolut kraftlos und so. So ist es oft gar nicht, sondern uns Mitarbeiterinnen belastet wirklich genau diese strukturelle Situation. Frauen abweisen zu müssen, weil wir keinen Platz haben, Frauen abweisen zu müssen, weil sie eben der Aufenthalt nicht finanziell gesichert ist. Das ist wirklich ein sehr großes Problem und da bleibt dann immer nur die Hoffnung, dass Sie, wenn ich dann eben auf unserer bundesweiten Frauenhaussuche-Website, also frauenhaus-suche.de schaue und ihr einen Platz anbieten kann, also sagen kann, in dem Frauenhaus XY gibt es Platz, da bleibt dann nur die Hoffnung, dass die Frau eben dran bleibt und wirklich sich dann dort auch den Schutz quasi dann organisiert. Oder eben wir nehmen auf, mit dem Wissen, dass wir dann eben die Kosten tragen müssen. Da ist dann viel im Hintergrund, ne, zu schauen in den Bilanzen und Finanzen, Verwaltung des Vereins und so, können wir uns quasi gerade eine sogenannte unfinanzierte Frau leisten. Auch das ist eine gängige Praxis, aber belastet natürlich auch, weil eigentlich sind wir nicht dafür angetreten, Bilanzen zu wälzen, sondern eben Gewaltschutz zu leisten, unbürokratisch.
Und ich stelle mir dann auch den anderen Aspekt wirklich schwierig vor, weil wenn man von gewaltbetroffenen Menschen ausgeht, Frauen ausgeht, die sich an das regionale Frauenhaus wenden, dann ist es doch höchstwahrscheinlich, Sie haben es eben auch schon angedeutet, ich will da nochmal genauer nachfragen, wahrscheinlich so, dass man eben nicht in das wohnortnahe Frauenhaus geht, weil man da auch immer noch nicht sicher vor Verfolgung des Mannes ist. Ich weiß auch von einem anderen Bereich, junge Mädchen in Hamburg, das hatte ich mal das Thema, die von ihren Familien flüchten, wegen Unterdrückung, Zwangsverheiratung, wie auch immer, dass die teilweise dann bewusst auch weiter weg untergebracht werden, dass die Peiniger oder Gewalttäter quasi diese Frauen nicht mehr auffinden können. Deshalb ist ja wahrscheinlich das, was Sie eben sagten, kommunale Finanzierung. Man muss in sein kommunales Frauenhaus wahrscheinlich oft gar nicht der Weisheit letzter Schluss oder überhaupt gar nicht die Lösung.
Nee, genau, da kommt es dann auf die Größe der Stadt an. Das kann in Großstädten funktionieren. Da gibt es dann Möglichkeiten, wenn er jetzt nicht gerade im gleichen Stadtteil gewohnt hat oder sich da nicht groß aufhält. Aber zum Beispiel in Heidelberg haben wir fast nie eine Frau aus Heidelberg. Heidelberg ist eine relative Kleinstadt mit einer einzigen Innenstadt, mit dem zentralen Platz. Also da können sich Frauen gar nicht sicher bewegen. Und dann kommt eben auf der Finanzierungsseite ins Spiel die sogenannte Kostenerstattung. Also natürlich ist es auch den Kommunen klar, die Situation. Und es gibt schon zahlreiche Kommunen, die eine sogenannte Kostenerstattungsregelung mit anderen Kommunen treffen. Also die dann sagen, wenn ich als Heidelberg die Frau aus Ennepe-Ruhr aufnehmen, dann kann ich über die Kostenerstattungsregelung mir das Geld von Ennepe-Ruhr wiederholen, also von der Herkunftskommune der Frau. Da gibt es schon Lösungen, aber die sind alle aus unserer Sicht quasi, die docken am falschen Ende an. Da wird dann viel Zeit reingesteckt, da kommt dann auch dazu, dass wir dann entsprechende Vereinbarungen natürlich unterzeichnen müssen, dass eben zum Beispiel Ennepe-Ruhr unsere Arbeitsweise auch akzeptiert und dann für die Kosten wirklich aufkommt. Also das ist so komplex und so bürokratisch so hochschwellig, dass wir sagen, eigentlich es braucht die eine bundeseinheitliche Lösung. Da muss viel Energie rein für eine gute Lösung und dann haben wir im Alltag all diese ganzen Probleme nicht mehr, weder während der Aufnahme bei uns im Frauenhaus noch auf kommunaler Seite bezüglich der Kostenerstattung.
We'll be right back.
Ihr hört die Sendung Vorlese und bei mir ist heute Silvia Haller von der Zentralen Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser, kurz ZIF, zu Gast. Und wir haben gerade schon über die prekäre finanzielle Situation der Frauenhäuser in Deutschland gesprochen. Frau Haller, Sie haben gesagt, es bedarf einer bundesweit einheitlichen Regelung und Ihr Verband hat dafür auch ein sogenanntes Drei-Säulen-Modell entwickelt für die Finanzierung der Frauenhäuser. Ich versuche jetzt mal mit Ihnen gemeinsam das so aufzudröseln hier in der Sendung, in der Kürze der Zeit, dass man es verstehen kann und klar ist, wohin Sie mit diesem Entwurf zielen. Und zwar soll es ja eine auskömmliche Finanzierung der Frauenhäuser geben, so wie ich es verstehe, dass es einfach eine pauschale Leistung ist, die vorgehalten wird und nicht einzeln abgerechnet wird, sondern dass man als Frau hingehen kann und das Frauenhaus sich nicht Gedanken machen muss, ob jetzt eine Frau pro Jahr kommt, zwei, drei, vier oder fünf.
Ja, also wie viele kommen, das hängt natürlich schon von der verhandelten Platzzahl ab. Wichtiger ist uns dabei der Punkt, dass ich nicht schauen muss, welche Anspruchsvoraussetzungen die Frau mitbringt.
Okay, also das, was Sie eben gesagt haben, egal ob EU-Ausländerin, ohne Papiere, Studentin, dass, egal welche Frau vor der Tür steht, sie Einlass bekommt.
Genau.
Und dann lassen Sie uns nochmal einen Blick darauf werfen, was dieses Drei-Säulen-Modell der Finanzierung genau bedeutet. Also wie muss man sich das vorstellen, wie weicht es auch von dem jetzigen Finanzierungsmodell ab und wie würde das Sicherheit für die Frauenhäuser geben?
Also aus unserer Sicht gibt es drei große Kostenpunkte in einem Frauenhaus. Den sogenannten Sockelbetrag, also Kosten für Arbeiten, die in allen Frauenhäusern anfallen, egal wie groß das Frauenhaus ist oder wie klein es ist, sowas wie Präventionsarbeit, aber auch Kooperation und Vernetzung. Ich muss mich natürlich zum Beispiel mit dem Jugendamt vor Ort vernetzen, mit der Ausländerinnenbehörde etc., Öffentlichkeitsarbeit und auch geschäftsführende und Verwaltungsaufgaben und natürlich auch die 24-stündige Erreichbarkeit. Wir sagen, das sind Punkte, die muss es in jedem Frauenhaus gesichert finanziert geben. Das ist die erste Säule, der Sockelbetrag. Und dann, deswegen habe ich auf Ihre Frage auch gerade zögerlich reagiert, die sogenannte Platzkostenpauschale. Natürlich brauche ich für die Betten, die ich bereitstelle, entsprechend Geld. Und wenn ich 40 bereitstelle, brauche ich mehr Geld, als wenn ich nur 10 bereitstelle. Deswegen sagen wir, die Platzkostenpauschale als zweite Säule ist eben dann abhängig von der Anzahl der vom Frauenhaus vorgehaltenen Plätze. Ich brauche auch entsprechend mehr Mobiliar sozusagen etc. Ich brauche aber auch mehr Mitarbeiterinnen, die dann eben die Arbeit mit den Frauen und Kindern machen. Das wäre dann die zweite Säule, die ist entsprechend zu regeln, wie groß das Frauenhaus ist. Und natürlich brauchen wir aber auch die Gebäude. Also wir müssen ja irgendwo diese Betten zur Verfügung stellen. Deswegen ist die dritte Säule die Gebäudekosten. Und da sagen wir, die müssen natürlich den realen Miet- oder Anschaffungskosten entsprechen. Also wenn ich eben in Miete bin als Träger eines Frauenhauses, muss die Miete übernommen werden, samt sämtlicher Nebenkosten. Wenn ich Eigentümerin des Hauses bin, muss ich natürlich Rücklagen bilden für Renovierungen etc. Und das sagen wir, wenn man diese drei Säulen quasi finanziert, dann hat man ein solides Konzept und die Frauenhäuser können unbürokratischen Gewaltschutz anbieten, weil dann haben sie alles, um die Tür aufzuschließen und einfach da zu sein für die gewaltbetroffenen Frauen.
Aber dieser Bereich ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin da jetzt nicht in die Tiefe eingestiegen, da müssen Sie mich auch korrigieren, auch nicht unumstritten, beziehungsweise gibt es verschiedene Ansätze auch innerhalb der Organisationen der Frauenhäuser in Deutschland. Es gibt ja auch die Forderung nach einem Rechtsanspruch, den die Frau hat, um in ein Frauenhaus zu geben. Da habe ich bei Ihrem Verband Kritik gelesen. Woher kommt die Kritik? Weil ein Rechtsanspruch auf einen Frauenhausplatz hört sich ja erstmal so an, als wenn man das so unterschreiben könnte.
Genau, und da liegt dann wieder im Detail die Frage, sozusagen, wenn wir jetzt über Finanzierung sprechen, sind wir der Meinung, an der Stelle macht der Rechtsanspruch keinen Sinn, sondern erschwert es nur. Weil wenn ich einen Rechtsanspruch auf eine Geldleistung habe, also wenn ich jetzt einen Rechtsanspruch darauf habe, dass mir der Frauenhausplatz finanziert wird, dann muss ich das ja irgendwie nachweisen. Ich muss irgendwie zeigen, dass ich diesen Anspruch wirklich habe. Analog zum Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz ist ganz einfach zu verstehen. Ich muss nachweisen, ich habe ein Kind, das ist in einem bestimmten Alter, ich brauche den Kita-Platz. Das kann ich über eine Geburtsurkunde regeln. Jetzt stellen wir uns das Ganze aber im Frauenhaus vor. Wir wissen, dass sich Gewalt sehr unterschiedlich abbildet, dass wir sehr unterschiedliche Situationen eben vorfinden, dass die Frauen unterschiedliche Formen von Gewalt erleben. Die sind mal nachweisbar, mal nicht nachweisbar. Das heißt, wie soll die Frau ihren Rechtsanspruch wirklich geltend machen? Wie soll sie sagen, ich habe jetzt den Anspruch auf diese Leistung Gewaltschutz? Das finden wir sehr kritikwürdig, weil wir eben sagen, im Bereich häuslicher Gewalt kann es keine Nachweispflicht geben. Und dann sind wir nämlich da auch wieder in einer Einzelfallfinanzierung, weil dann eben die einzelne Frau die Verantwortung bekommt, den Nachweis zu erbringen über die erlebte Gewalt und dann einzelfallabhängig das Geld für diese Frau ausgezahlt wird. Eine andere Frage ist sozusagen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung. Wenn man sagt, in Deutschland muss es für jede gewaltbetroffene Frau genügend Angebote geben und wenn wir einen Rechtsanspruch einführen, dann zwingen wir sozusagen die Kommunen und Länder und den Bund, also die staatlichen Ebenen dazu, auch entsprechend das Gewalthilfesystem auszubauen. Das ist wieder was, wo die ZIF auch mitgehen kann und sagt, gut, wenn das eben der politische Hebel ist, dann ist das sozusagen nachvollziehbar und dann können wir mitgehen. Aber dieser Rechtsanspruch auf die einzelfallabhängige Geldleistung, den lehnen wir ab.
Okay, dann ist das schon so ein bisschen verständlicher geworden, weil ne, Sie verstehen wahrscheinlich, dass ein Rechtsanspruch erstmal sehr positiv klingt. Mhm. Wenn man dann genauer hinguckt, merkt man, dass da der Teufel auch im Detail steckt so ein bisschen. Sie haben es jetzt schon angesprochen mit einem Rechtsanspruch und da würde ich jetzt gerne nochmal einen Schwenk machen hin, dass es ja eigentlich auch in Deutschland den Rechtsanspruch gibt. Es gibt diese sogenannte Istanbul-Konvention, die Deutschland schon im Oktober 2017 ratifiziert hat und ich glaube in Kraft getreten ist sie dann offiziell 2018 in Deutschland. Die Istanbul-Konvention müssten Sie jetzt auch nochmal einmal genauer erklären und ausführen, weil sie ja genau diesen Rechtsanspruch, den Sie eigentlich fordern, vorsieht. Deutschland hat es ratifiziert und es klingt so ein bisschen ähnlich wie die UN-Behindertenrechtskonvention, die man ratifiziert hat. Und die Menschen, die dann von dieser Konvention eigentlich profitieren sollen, müssen ja jahrelang hinterherrennen, dass sie auch wirklich umgesetzt wird. Wie ist der aktuelle Stand da und was für eine Rechtsgrundlage hat man da eigentlich durch diese Istanbul-Konvention? Auf was kann man sich da berufen?
Ich mache noch eins weiter, weil Sie sagen zu Recht, Sie verweisen auf die Istanbul-Konvention, da komme ich gerne gleich drauf, aber wir sagen eben auch, den Rechtsanspruch gibt es in der Form alleine schon durch unser Grundgesetz, Artikel 2 und dann Artikel 3, also körperliche Unversehrtheit und auch keine Benachteiligung aufgrund des Geschlechts. Also auch da haben wir schon Anhaltspunkte, warum wir sagen, es gibt quasi den Schritt zum Rechtsanspruch schon. Und dann eben jetzt aktuell, seit 2018 in Deutschland in Kraft, die Istanbul-Konvention. Und genau, also Deutschland hat die ratifiziert, die ist in Deutschland geltendes Recht. Das heißt, es muss umgesetzt werden, die Istanbul-Konvention. Und die trägt ja in ihrem Titel das Ziel der Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Und wir finden in der Konvention eben entsprechende Angaben dazu, dass es genügend Frauenhausplätze geben muss, damit Frauen eben im Gewaltfall Schutz erfahren, dass der Zugang geregelt sein muss für alle gewaltbetroffenen Frauen und dass sie eben auch auskömmlich finanziert sein müssen und auch barrierefrei zugänglich sein müssen. Also eigentlich haben wir alles in der IK, in der Istanbul-Konvention drinstehen, was wir seit Jahrzehnten aus der Praxis auch immer wieder fordern. Das Problem ist eben, dass es auch da immer wieder Streitigkeiten über die Zuständigkeiten gibt. Also wir hören immer wieder von Bundesseite, für die Umsetzung der Istanbul-Konvention sind die Länder zuständig. Wir leben in einem föderalen System. Dann hören wir von den Ländern teilweise die Aussage, für bestimmte Teile der Umsetzung der Istanbul-Konvention sind Kommunen sogar zuständig oder eben dann der Bund. Das heißt, der sogenannte Verschiebebahnhof, den wir schon früher immer wieder gehört haben, findet auch hier seine Fortsetzung.
Diese Istanbul-Konvention, ich mache einen ganz kurzen Schlenker nochmal interessehalber, in welchen Ländern ist die in Kraft getreten, wer hat das ratifiziert? Es ist ja eine Initiative des Europarates gewesen, also es ist eine europäische Konvention, sind da viele Mitgliedstaaten beigetreten, haben es viele ratifiziert und dann, falls Sie das beantworten können, die Frage auch, gibt es ein europäisches Land, von dem man da vielleicht sich was abgucken kann, was das schon besser organisiert als Deutschland?
Also ich kann jetzt nicht mit Sicherheit genau die Zahl sagen, aber die allermeisten Länder haben die unterzeichnet. Wir haben ja aber bestimmt, haben das viele HörerInnen auch mitbekommen, in Polen schon Diskussionen darüber gehabt, ob wieder ausgetreten wird. Und die Türkei selbst ist ja auch wieder ausgetreten. Also das ist leider auch ein erschreckendes Beispiel dafür, wie fragil sozusagen auch Rechte, die einmal da sind, dann auch sind sozusagen und dass wir uns nicht auf gleichstellungspolitischen erreichten Zielen ausruhen können. Und wir haben europäische Länder, die Teile besser machen. Also ich kenne kein europäisches Land, wo wir als Kolleginnen sagen, das ist unsere Vorreiterin, das ist das Land, in dem es am besten läuft. Wir haben zum Beispiel Spanien als Land, die sehr klar Regelungen finden zur Umgang mit Femiziden. Und da ist eine sehr starke feministische Szene, auch die wirklich bei Tötungen von Frauen sehr laut schon war und da auch bestimmte Dinge auch erreicht hat. Wir haben in Großbritannien teilweise gute Wege, wie in der Strafverfolgung umgegangen wird, also wie Strafverfolgung bei häuslicher Gewalt sich dann auch niederschlägt im Sorgeumgangsrecht, also dass der gewalttätige Vater dann auch, ne, im Sorgeumgangsrecht quasi erstmal nachweisen muss, dass er Verantwortung übernimmt für die Taten etc. Also es gibt Teile, die laufen durchaus besser in anderen Ländern, aber mir ist im Moment keins bekannt, wo wirklich alles so läuft, wie wir es aus der Praxis für die gewaltbetroffenen Frauen uns wünschen würden.
Gut, ich meine, das ist natürlich auch wahrscheinlich immer eine falsche Frage, weil das so eine paradiesische Zustände einfach wahrscheinlich wirklich so nirgendwo gibt. In Deutschland gilt sie, das ist natürlich jetzt eine Frage, wo man nur mutmaßen kann, warum ist sie bisher nicht beachtet worden, und daran anschließend aber die Frage, im Koalitionsvertrag der jetzigen Bundesregierung ist es ja eigentlich enthalten gewesen, dass dieser Bereich nun endlich auskömmlich finanziert werden soll. Wie würden Sie das einschätzen? Zum einen, dass es auch wieder jahrelang gedauert hat, bis es in einen Koalitionsvertrag kam, und dann auch die zweite Frage, wieso es dann so lange dauert, bis es wirklich umgesetzt wird. Und es ist ja noch nichts umgesetzt, da kommen wir gleich nochmal detaillierter drauf. Aber zunächst erstmal die Frage, ob Sie eine Vermutung haben oder einen Eindruck haben, warum das so lange dauert und erstmal keine Rolle gespielt hat.
Naja, also ich kritisiere gerne und ich wähle auch gern klare Worte, aber man muss schon einmal auch dazu sagen, dass die Umsetzung einer solch umfassenden Konvention ja auch nicht auf einmal passieren kann. Also es ist ja schon wirklich auch ein sehr umfangreicher Katalog, zu dem viele, viele Teile dazugehören. Und deswegen war uns völlig klar, dass das nicht so schnell gehen kann sozusagen. Da sind dann 6 Jahre auch nicht viel. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, wir hätten auch vorher schon weiter sein können, was den Gewaltschutz angeht. Also wir haben ja nicht erst seit 6 Jahren die Idee, Gewaltschutz für Frauen in Deutschland umzusetzen. So. Aber was wir am allerproblematischsten finden, ist, dass die Gesamtstrategie, also die Istanbul-Konvention schreibt auch vor, dass es eine Gesamtstrategie geben muss, wie sich ein Staat aufstellt, also zum Beispiel auch priorisiert. Will er erstmal Prävention ausbauen, um quasi Präventivgewalt zu verhindern? Will er sich mehr den Beratungsstellen widmen, um quasi zu schauen, ne, wie können Frauen unterstützt werden, die nicht in ein Frauenhaus können oder wollen oder müssen, sondern die ambulante Beratung finden? Oder eben die Maßnahmen in Frauenhäusern. Also da ist durchaus auch möglich, quasi einen Stufenplan zu erstellen und zu sagen, wir gehen jetzt die nächsten 5 Jahre dieses an, wir gehen dann die nächsten 10 Jahre dieses an. Und da aber wirklich umfassend koordiniert eine Gesamtstrategie auf den Weg zu bringen, das hat Deutschland immer noch nicht geschafft. Da ist Deutschland gerade dran. Die aktuelle Bundesregierung ist auch in vielen Bereichen ambitioniert, hat dann am Ende aber eben auch nur die 4 Jahre Legislatur und muss dann auch mit anderen Themen konkurrieren natürlich. Aber das ist eigentlich das, was wir sagen, was das größte Problem sozusagen ist. Und noch ein Gedanken dazu, das ist auch wirklich immer wieder auch findige Landesregierungen zum Beispiel gibt, die dann die Maßnahmen so umdeuten und umformulieren, dass sie sagen, die sind doch schon erfüllt. Also da wird dann auch mal sehr kreativ mit Platzbedarf umgegangen und dann mal gerne auch gesagt, es ist nur für Frauen gedacht oder nur für Kinder oder so. Also das ist dann was wirklich auch sehr frustriert, wenn wir dann merken, da wird nach Schlupflöchern sozusagen gesucht, wie man sich auch aus Verantwortung ziehen kann. Es ist klar, dass sie noch nicht komplett umgesetzt sein kann. Da sind wir auch realistisch genug.
Thank you.
Ihr hört die Sendung Vorlese und bei mir ist heute Silvia Haller zu Gast und wir sprechen über die Situation der Frauenhäuser in Deutschland. Und Frau Haller, die derzeitige Bundesregierung hat ja im Koalitionsvertrag versprochen, das Hilfesystem entsprechend bedarfsgerecht auszubauen. Ich hatte da nochmal nachgefragt beim Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Da stolpert man ja drüber. Und die haben die Pressesprecherin wirklich unumwunden zugegeben, dass es eine bundesweite, einheitliche und verbindliche Grundlage für die Finanzierung von Frauenhäusern derzeit nicht gibt. Nach wie vor finden nicht alle Frauen, gewaltbetroffene Frauen Platz. Es fehlen ungefähr 14.000 Plätze. Aber die Koalition hat es im Koalitionsvertrag drinstehen gehabt und es ist jetzt auch etwas Bewegung in die Sache gekommen.
Genau, also es tagt ein sogenannter runder Tisch aus Bund, Ländern und Kommunen, eben die drei staatlichen Ebenen, die eben auch aus unserer Sicht für Gewaltschutz aufkommen müssen. Und die haben sich jetzt eben vorgenommen, die Bundesregierung hat sich vorgenommen, in dieser Legislatur eben noch eine bundeseinheitliche Regelung zu schaffen und bespricht sich dazu eben dann mit Bund und Ländern. Und das ist natürlich ein wichtiger, großer Schritt. Nur sind wir jetzt auch schon gut in der zweiten Hälfte der Legislatur angekommen und wir haben Bedenken, ob das wirklich auch zeitlich so noch klappt. Und vor allem muss das neue Gesetz natürlich auch bestimmten Kriterien entsprechen sozusagen. Und da ist einmal eben ganz wichtig, habe ich ja jetzt über die Sendung auch immer wieder deutlich gemacht, dass eine neue Regelung außerhalb der Sozialgesetzgebung verortet sein muss. Also dass es auf keinen Fall mehr um die einzelne Frau gehen darf, sondern dass wir wirklich eine pauschale Finanzierung der Frauenhäuser hinbekommen sozusagen, dass es eben wichtig ist, dass es nicht mehr einzelfallbezogen abgerechnet wird und dass wir dann eben auch wirklich erst dazu kommen, jede Frau in unserem Frauenhaus aufzunehmen. Und die Bundesregierung verknüpft es eben mit dem Ausbau, also Stichwort Ausbau, es braucht mehr Plätze, weil eben die genannten 14.000 fehlen und es braucht aber eben auch die regelhafte Finanzierung und unserer Meinung nach ist natürlich beides extrem wichtig, aber wenn ich noch keine solide Finanzierung habe oder immer noch die Einzelfallabhängige und ich habe zwar dann mehr Plätze, kann die dann aber nicht jeder Frau anbieten, dann habe ich sozusagen auch noch nicht das erreicht, was es wirklich braucht. Von daher sagen wir, wir finden die Konzentration auf die gute Finanzierungsregelung und Systematik noch wichtiger als den Ausbau, der natürlich auch kommen muss und der dann auch wirklich barrierefrei kommen muss. Also jeder neue Frauenhausplatz, der kommt, muss dann auch wirklich für jede Frau zugänglich sein.
Aber wahrscheinlich ist es auch wichtig, also Sie haben es ja auch schon gesagt, diesen Ausbau voranzutreiben, weil das Recherchenetzwerk Korrektiv, hatte ich gelesen, zu dem Ergebnis kam, dass im Jahr 2022 an durchschnittlich 303 Tagen des Jahres keine Aufnahme von Frauen und den Kindern mehr erfolgen konnte, weil es keine Plätze mehr gab. Das ist ja schon dann auch ein sehr unmittelbares, drängendes Problem, oder nicht?
Doch, das ist es auf jeden Fall. Deswegen sage ich ja auch, beide Parts sind wichtig. Aber wir haben da auch teilweise schon Antworten bekommen, eben die quasi das gesamte Vorhaben in Frage stellen und sagen, ja, wir schaffen das doch eh nicht, so viele Plätze aufzustocken. Wie sollen wir dann uns noch um irgendeine Finanzierung kümmern? So, und deswegen haben wir praktisch klar gemacht, dass wir da auch quasi eine Priorität sehen, dass wir wirklich erstmal Gewaltschutz für jede Frau ermöglichen müssen und auf der guten Grundlage dann eben Plätze ausbauen.
Und Sie hatten es eben schon angesprochen, die Beratungen haben begonnen. Also es wird doch nochmal in den Koalitionsvertrag gucken. Ich will es auch gar nicht, Sie sagen ja zu Recht, dass man jetzt nicht wahnsinnige Wunder erwarten soll. Teilweise ist es ja auch mal eine sehr hektische Debatte, dass man dann immer mit Vorwürfen um sich schlägt. Sie haben es eigentlich sehr sachlich begründet ja auch, dass es gar nicht so schnell umsetzbar ist, wenn man so eine Konvention verabschiedet. Aber es ist Bewegung reingekommen und im April tagt jetzt auch nochmal ein runder Tisch. Wie genau ist da die Beteiligung der Frauenhäuser oder wer tagt eigentlich genau und wer bespricht die Finanzierung und die weitere Organisation der Frauenhäuser?
Genau, also formal, strukturell besprechen sich da die Ebenen von Bund, Länder und Kommunen und wir NGOs, also auch die Frauenhauskoordinierung, aber auch der Verband der Beratungsstellen und auch das Weibernetz, der Verband für Frauen mit Behinderung, sind dann punktuell beteiligt. Also wir werden dann dazugeladen und können innerhalb weniger Minuten eben unser Statement abgeben und sagen, was wir für notwendig erachten bei der Erarbeitung dieses Gesetzes.
Aber an sich tagen die dann quasi untereinander, jetzt ohne dauerhafte Beteiligung der NGOs, wenn ich das richtig verstehe.
Genau. Und was auch, das wollte ich eigentlich ganz am Anfang schon mal sagen, Sie haben gesagt, das Geld kommt aus den Sozialtöpfen oder sowas. Das ist auch nochmal zum Denken. Wir sind jetzt schon gegen Ende, glaube ich, unseres Gesprächs. Aber auch nochmal spannend zu schauen, finden wir das eigentlich richtig, dass da nur die Ebenen der Frauenreferate und des Frauenministeriums und so weiter tagen? Oder gehört nicht eigentlich auch sowas wie Inneres, also innere Sicherheit, Gewaltschutz von Frauen könnte sich auch da andocken? Natürlich auch die ganze Frage der Haushälterinnen. Also da muss natürlich dann auch gesprochen werden, wo soll das Geld eigentlich herkommen? Also Stichwort Finanzministerien auf Länderebene, aber auch Bundesfinanzministerium. Also noch sind wir da sehr reduziert sozusagen mit dem Thema im BMFSFJ angedockt. Und unserer Meinung nach muss die Debatte aber eben auch da breiter geführt werden.
Das ist nochmal ein interessanter Aspekt, den Sie aufwerfen, weil natürlich, da haben Sie recht, das zieht sich ja auch in viele gesellschaftliche Bereiche rein, diese Thematik. Wenn Sie jetzt so einen Ausblick geben könnten, wie schätzen Sie das ein? Sie haben eben schon gesagt, die Hälfte der Legislatur ist schon rum. Ist da denn ein Optimismus bei Ihnen im Verband auch noch zu spüren, dass man merkt, da passiert was und das kann auch noch gut werden? Oder überwiegt da auch der kritische Anteil oder der grundsätzliche Pessimismus? Wie hält sich das die Waage oder schlägt das zu einer Seite dann aus?
Also natürlich intern sind wir auch mal pessimistisch und sind auch mal frustriert, aber tatsächlich ist der Optimismus und unser Aktivismus immer der Motor. Also wenn ich jetzt schon aufgebe, dann kann ich in keiner Sitzung wirklich stark auftreten und sagen, was ich für die gewaltbetroffenen Frauen und Kinder brauche. Deswegen, wir werden bis zum letzten Moment dafür kämpfen, dass es eine gute Regelung gibt, dass wirklich Frauen und Kinder in Deutschland vor Gewalt geschützt werden. Und von daher bleibe ich erstmal auch immer optimistisch bis zum letzten Tag der Legislatur.
Das hört sich doch erstmal sehr gut an, Frau Haller. Zum Schluss der Sendung würde ich Sie jetzt noch einmal bitten, wenn Sie mögen, dass man einmal nochmal die Kontaktdaten nochmal klar benennt. Wo kann man an weitere Informationen kommen? Wo findet man das Drei-Säulen-Modell zum Beispiel? Wir haben einige Sachen ja angerissen jetzt in der Sendung. Wenn man da tiefer in die Thematik einsteigen will, wie kann man sich zum einen inhaltlich damit weiter beschäftigen, aber natürlich auch die Frage, wir haben jetzt viel über die Problematik gesprochen und angerissen, dass Frauen ihren Frauenhausaufenthalt selbst bezahlen müssen, das kann ja abschrecken. Da auch nochmal deutlich die Frage, wie wende ich mich als Betroffene an ein Frauenhaus und ist das eine Hürde, dass da irgendwie das Geld nicht stimmt? Wie muss man das einschätzen?
Genau, also wenn man zu dem Komplex Finanzierung, Istanbul-Konvention oder auch autonome Frauenhäuser generell noch mehr lesen möchte, dann lade ich die HörerInnen gerne auf unsere Website ein, autonome-frauenhäuser-ziff.de, da ist alles zu finden, natürlich auch unsere Kontaktdaten, um uns dann auch zu erreichen bei wichtigen Fragen sozusagen. Und Sie sprechen es an, es ist immer auch uns ein ganz großes Anliegen, eben nochmal deutlich zu machen, bei aller Problematik, ist es wichtig, dass sich gewaltbetroffene Frauen dann an uns wenden, wenn sie soweit sind. Und dann finden wir Mitarbeiterinnen auch Lösungen. Und es gibt mittlerweile die Möglichkeit, unter www.frauenhaus-suche.de tagesaktuell bundesweit freie Frauenhausplätze einzusehen. Also wenn da ein grünes Fähnchen erscheint, dann ist es ein Frauenhaus, was jetzt gerade Platz hat und jetzt aufnehmen kann. Und da kann die Frau auch erstmal, ohne sich bei uns zu melden oder zur Polizei zu gehen oder irgendwo hinzugehen, ganz selbstständig und selbstbestimmt anrufen und sich die Deutschlandkarte anschauen. Und das raten wir wirklich allen Frauen, die an dem Gedanken sind, sich zu trennen oder die merken, dass ihre Grenzen überschritten werden, dass sie Gewalt erleben, zum Telefonhörer zu greifen und uns anzurufen.
Frau Haller, zum Ende des Gesprächs, vielen Dank noch einmal, dass Sie da auch nochmal klar gesagt haben, dass man, wenn man Hilfe braucht, sich auf jeden Fall an Sie wenden kann. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und ich drücke dann alle Daumen, dass die Beratung des Runden Tisches dann doch zeitnah erfolgreich enden und es dann eine flächendeckende Finanzierung gibt. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute.
Vielen Dank Ihnen, dass Sie sich der wichtigen Thematik angenommen haben.
Ja, bitte, gern geschehen. Tschüss.
Tschüss.